Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Der heißt René Hoffmann. Er ist Optometrist, Augenoptikermeister aus Eberswalde. Und er ist noch so viel, viel mehr. Hoffi, ich freue mich, dass du da bist.
Na, ich freue mich erstmal. Ich bin total stolz, dass ich hier eingeladen worden bin.
Ja.
Auf welchem Stuhl saßen bestimmt schon andere?
Da saßen schon einige Menschen, ja. Aber du bist ja nicht nur einer der berühmten Augenoptikermeister aus Eberswalde. Du bist ja auch Veranstalter unter anderem des Eberswalder Stadtlaufs, des Brillenballs, der Vorsitzende des Vereins Partner für Gesundheit. Und du bist mit dabei beim Werbelinseelauf und bei vielen anderen Dingen. Und deshalb bist du, finde ich, für unser Land sehr wichtig und deshalb musst du auch mal in dieser Sendung auftauchen.
Ich fühle mich wirklich geehrt, mein lieber Jens. Also als ich gehört habe, dass ich hier zu dir kommen darf, war es dann schon so, dass die ersten paar Nächte doch etwas kribbelig waren und ich gedacht habe, na, was wird denn das und was soll ich denn alles heute sagen? Wie kann ich denn der Sendung einen gewissen Touch geben? Und ich freue mich auf die Fragen, die du mir alle stellst.
Also ein, zwei Fragen hätte ich schon an dich. Ja. Wir wollen ja so ein bisschen die Geschichte deines Lebens auch mal ausrollen. Ja? Dass zwischen den ganzen prominenten Comedians, Schauspielern, Musikern und so weiter auch mal ein berühmter Augenoptiker hier zu Wort kommt.
Oh ja, gern. Sehr, sehr gern.
Eigentlich wolltest du ja Profifußballer werden, ne?
Das war eigentlich mein erster Berufswunsch, ja. Mein Vater hatte in der DDR-Liga gespielt und er sagte, mein Sohn, du wirst Fußballspieler. Ja, und dann bin ich zum Fußball gekommen, hatte damals noch in Eberswalde bei, glaube ich, dem stärksten Verein, Motor Eberswalde hieß es ja damals noch, gespielt bis zur Lehre. Hatte dann meinen eigenen Traum auch verwirklicht, da konnte man gegen Eintracht Frankfurt spielen und gegen Energie Cottbus in der Landesliga. Im Jugendbereich war das ja alles noch möglich. Mhm. So, und dann kam die Lehre, weil wieder mal meine Brille kaputt war, ja, durch den Sport. Kontaktlinsen gab es noch nicht zu der Zeit und meine Mutter hatte gesagt, bewirb dich doch mal. Und wie man das so macht, man hört immer auf die Mutter. Man geht zum Optiker, holt seine kaputte Brille, die dann wieder ganz war, ab und bewirbt sich. Und siehe da, die haben mich auch wirklich genommen. So, und dann bin ich Optiker geworden statt Fußballer. So, und dann hat sich das erledigt. Ich hatte gelernt in Rathenow. Dann hieß es, geh doch zu Optik Rathenow und spiel dort. Und das war ja alles nur oder wäre nur nebenbei gewesen. Nicht mehr aktiv, keinen regelmäßigen Trainingsablauf mehr. Und somit habe ich mich entschieden, dann Augenoptiker zu werden.
Wenn die Brille nicht kaputt gewesen wäre und du hättest zum Beispiel ein kaputtes Moped reparieren lassen wollen und du wärst in einer Kfz-Werkstatt gewesen, dann wäre es vielleicht ein anderer Beruf geworden.
Jens, ich kann es wahrscheinlich nur bestätigen, weil ich habe immer das gemacht, was meine Mutter mir gesagt hat.
Man hört auf Mutti.
Richtig. Und sie hatte mit allem recht. Ja.
Und dann hast du angefangen, als Optiker zu arbeiten und war es gleich vom ersten Tag an so deine Leidenschaft, die du jetzt hast?
Überhaupt gar nicht. Also es war wirklich so, ich betrat einen Betrieb, wo ja viel, die Leute waren ja viel älter als ich. Ich war gerade mal zu dem Zeitpunkt 16 Jahre jung und dann hieß es, hier ist deine Ausbilderin in der Werkstatt und ach Gott, Werkstatt, ich muss dazu sagen, ich hatte ja nie ein Praktikum absolviert. Mhm. Heutzutage kann man ja Praktikas absolvieren, kann den Beruf kennenlernen. Damals gab es beim Jobcenter noch so eine CDs, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die waren riesengroß, einen halben Meter groß, glaube ich. Die konnte man sich reinschieben dort und dann ansehen, wie der Beruf funktioniert. Und der Beruf, der ist ja sehr handwerkslastig damals noch gewesen und ja, dann begann das im ersten Lehrjahr mit Gläserbröckeln, so hieß das. Also man musste die Gläser mit einer Zange bearbeiten, bevor man sie geschliffen hat. Dann gab es ein Zeitfenster, wo du Brillengläser in einer Brillenfassung einschleifen solltest. Ja, und das Ganze handwerklich, nebenbei aber auch Pfannkuchen holen, Brötchen holen, Einkäufe tätigen für die Firma. Und zur Post gehen. Und das war mein erstes Lehrjahr und das war nicht ganz so schön.
Und wann ging es los, dass du gesagt hast, hey, macht der Spaß?
Also zweites Lehrjahr in der Schule, in der Optikstadt Rathenow saßen wir da, nicht ganz so motiviert vielleicht. Und dann kam das Thema Anatomie, das Auge. Und für manche nicht ganz so schön, so lecker, dann waren die Augen auch aus der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, lagen dann auf dem Tisch. Und dann hieß es, so Freunde, ran an die Augen.
Von Tieren, ja?
Jawohl.
Kuhaugen.
Richtig.
Habe ich auch seziert im Unterricht. Fand ich nicht so spannend, ehrlich
gesagt. Die halbe Klasse war auch nicht mehr da. Der Hoffi saß aber da und war völlig fasziniert. Skalpell, Auge. Und da entstand ja so meine Leidenschaft. Ja, also nicht, dass ich jetzt unbedingt Augen auseinandernehmen wollte, aber ich wollte das kennenlernen, wie es funktioniert. Und das Auge ist ein faszinierendes Organ. Das ist unbeschreiblich. Und da hatte mich das gepackt im zweiten Lehrjahr.
Also mit der Anatomie ging es los.
Ja, da ging es los.
Mhm. Mittlerweile hast du es ja weiterentwickelt. Du bist ja nicht nur Augenoptiker, du bist Augenoptikermeister. Das ist ja wiederum eine Qualifikation, die erst nach vielen Jahren möglich ist. Und dann bist du seit einigen Jahren auch Optometrist. Und das müssen wir vielleicht mal erklären. Was ist der Unterschied zwischen Augenoptiker und Optometrist?
Also wenn man sagen wir mal, Karriereleiter zeichnen würde, dann würde man sagen, okay, du machst deinen Gesellen. Früher hieß es ja, mach deinen Berufsabschluss, mach deinen Facharbeiter. Mhm. Dann qualifizierst du dich weiter als Meister. Als Meister hast du die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, dich selbstständig zu machen oder eben ein Leiter in einem Betrieb zu sein, auszubilden, natürlich betriebswirtschaftliche Kenntnisse weiterzugeben, bis hin, dass man Augen kontrollieren darf, Augenuntersuchungen durchführen darf, Kontaktlinsen anpassen darf. Und dann ist dann aber auch irgendwann Ende.
Als Optiker.
Als Meister dann.
Als Meister, okay.
Genau. So, und dann gibt's dann natürlich die Möglichkeit des Optometristen. Der Optometrist hört sich etwas außerirdisch an, der Name, weil der Berufs- oder die Berufsgruppe ist recht jung. Und ich glaube, die arbeitet noch ganz stark in Deutschland an der Anerkennung des Berufsstandes und wird aber an vielen Standorten in Deutschland wirklich zum Studium geführt. Mittlerweile unser jüngster Absolvent in unserem Unternehmen ist gerade in einer Akademie und der studiert Augenoptikmeister und Optometrie. Also es wird zusammengeführt und die Optometristen haben natürlich eine große Chance und das war auch wieder so ein Kick. Man konnte als Optometrist parallel zu seinem Studium ein Praktikum oder mehrere Praktika in der Klinik absolvieren. Mhm. Jens, du glaubst es mir nicht, also es war der absolute Wahnsinn, wenn man in einer Klinik anfängt zu arbeiten und wirklich auch mal die andere Seite kennenlernt, wo man früher als Optiker gedacht hat, Mann, die haben keine Zeit, die vergeben so schlecht die Termine. Warum muss der Patient so lange warten, bis er irgendwann dran ist, wenn er ein Problem hat? Und wenn man selbst in der Klinik mal gearbeitet und mal mitgewirkt hat, dann versteht man dann doch die Situation, weil da geht's wirklich ganz anders her. Also wirklich, ich will es jetzt nicht so überspitzen, aber Fließbandarbeit. Du hast nicht viel Zeit für einen Patienten und lernst eben diese Seite kennen. Darfst im OP mitwirken, mit assistieren. Jens, ich habe Ärzte kennengelernt, die waren so oder die sind heute noch so toll. Die haben so eine ruhige Hand, obwohl sie 5 Kaffee getrunken haben und operieren vom Feinsten. Und da kommt der Beruf des Optometristen dann, der dann praktisch dem Augenarzt zureicht, den Augenarzt unterstützt, aber im normalen optischen Leben Verdachtsdiagnosen stellen darf. Das darf der Augenoptikmeister eben nicht. Mhm. Und dieser Berufskick, ja, der hat mich dann verleitet, in Jena nochmal zu studieren, klinisches Praktikum zu machen. Da lag der Flyer auf dem Tisch, klinischer Optometrist zu werden. Den hatte ich dann meiner Frau gezeigt und die hat gesagt, wenn der Schlüssel von drinnen stecken bleiben soll, habe ich gesagt, okay, ich bleibe nur beim Optometristen, der klinische, den lassen wir mal. Aber meine Träume sind natürlich wesentlich größer da geworden. Optometrisches Zentrum schwirrte mir im Kopf herum, mit Augenärzten zusammenarbeiten, selbst als Hoffi vorne vielleicht die Fachkraft für die Termine zu sein. Ja, die Terminvergabe, vorher saßen sie bei dir vielleicht schon in der Augenkontrolle, hatten ein Problem. Wir konnten dem Problem aber nicht näher kommen, weil dort ein Mediziner rüberschauen muss. Dann natürlich einen Termin vereinbaren in der Klinik, damit weitergeschaut werden kann. Und diese Verknüpfung, die schwebt hier oben. Du kannst wirklich, es ist wirklich so eine riesengroße Vision, an der ich noch arbeite. Ob ich die jemals erreichen werde, weiß ich nicht. Aber so muss man sich das vorstellen. Also der Optometrist ist wirklich ein medizinischer Wegbereiter für den Kunden.
Wir kennen uns ja schon sehr lange, Hoffi, weil du ja schon sehr lange auch Veranstalter des Eberswalder Stadtlaufes bist und wir dadurch immer zu tun hatten miteinander. Und deshalb kennen wir uns schon eine Weile. Ich weiß auch, wenn ich so ringsherum höre, wenn jemand ein Problem hat und nicht richtig gucken kann, man weiß ja, man bekommt schlecht, wie du es gerade sagtest, beim Augenarzt einen Termin, dann sagen ja viele Leute in Eberswalde und Umgebung, dann geh mal erstmal zu Hoffi. Der guckt mal.
Ja.
Und damit ist man schon mal einen Schritt weiter, ne?
Ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also geh mal zu Hoffi, ist für mich natürlich eine gute Sache und ich freue mich natürlich auf die Empfehlungen, die sagen, geh mal zu Hoffi. Meistens sagt man ja so, der hat die Gerätschaften. Gerätschaften sind eine Sache, man muss sie auch bedienen können und auswerten können, das ist wichtig, aber du brauchst ein Netzwerk. Mhm. Und es ist wirklich so, man hat eine relativ schlechte Versorgung in der Region gehabt. Wir haben jetzt einen neuen Augenarzt seit Anfang des Jahres bei uns in der Stadt.
In der Eberswalde.
Richtig. Mhm. Und der hatte sich auch als erster Augenarzt grundsätzlich erstmal auch uns vorgestellt.
Da war ich
sehr überrascht.
Mhm, ja, schön. Mhm.
Weil wir hatten in den Jahren zuvor, ich bin jetzt 17 Jahre selbstständig, auch öfter Einladungen an die Augenärzte geschickt und hatten kein Feedback erhalten. Und das war natürlich sehr, naja, nüchtern. Und dieser Augenarzt hat sich uns vorgestellt und er hat auch mit uns den Werdegang besprochen, wie wir zu überweisen haben, beziehungsweise wie wir dann ihn auch zuarbeiten können, damit er gut und schnell reagieren kann, weil wir ja wissen, dass die Augenärzte nicht viel Zeit für den Patienten haben. So, und jetzt ist die Situation so, jetzt baut sich langsam ein Netzwerk in Eberswalde auf und ich kann viel, viel entspannter herausarbeiten und kann sagen, also sie können ganz normal in der Kontrolle bei uns bleiben. Da ist nichts Schlimmes oder nichts Verdächtiges. aber ich werde immer wieder betonen, ich ersetze nie den Augenarzt. Mhm. Also machen Sie doch bitteschön langfristig, mittelfristig doch einen Termin. Liegt aber was vor, was wir sehen und wir das dem Kunden, Patienten zeigen können, dann werden wir immer ausdrucken, mitgeben und auf einen medizinischen Rat bzw. eine medizinische Klärung hinweisen. So ist der Werdegang. Und so kam das eben heraus, dass die Leute gesagt haben, na, bevor du da erstmal ein Jahr wartest, bis du einen Termin bekommst, geh doch bitte erstmal zu Hoffi,
ja. Es ist ja so, dass viele Augenärzte, von denen wir gehört haben, auch so gearbeitet haben vorher, dass sie gesagt haben, ich stelle die Diagnose und der baut die Brille.
Richtig.
Und jetzt ist es ja anders oftmals. Ja, das gibt also Empfehlungen von euch, da liegt offensichtlich ein Problem vor, den würde ich mir mal genauer anschauen. Und vielleicht ist das manchmal auch so, dass dadurch ein Termin schneller entsteht, ne?
Also ich würde das immer so bevorzugen und würde das auch immer so favorisieren. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe und es gibt wahrscheinlich auch Situationen, wo wir auch mal nicht richtig liegen. Aber wir sind alle Menschen, die an diesem Job aufgehen. Und für mich ist es so, ich habe immer ein Credo, wenn jetzt ich den Augeninnendruck messe, dann würde ich jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei einer Messung, wenn die jetzt nicht oder wenn die verdächtig aussehen sollte, dass ich dann gleich den Augenarzt wuschig mache und sage, gehen Sie unbedingt zum Augenarzt, Sie haben einen Verdacht auf einen grünen Star oder so. Sowas liegt uns nicht, sowas dürfen wir gar nicht und sowas machen wir auch gar nicht. Wichtig ist wirklich, dass wir wirklich alle Eckpunkte betrachten, Familienanamnese, die Medikation, die der Patient einnimmt, mit welchem Problem er denn eigentlich zu uns gekommen ist. Und dann werden uns die bildgebenden Verfahren unter anderem schon Hinweise darauf geben, vielleicht manchmal auch nur die einfache Augenkontrolle, die Hinweise darauf geben, schicken wir zum Augenarzt, lassen wir abklären. Und so ist der Arbeitsablauf bei uns in unserem Geschäft. Würde ich mir natürlich wünschen vom Berufskollegen, dass das auch weiter so durchgeführt wird. Aber ich denke, da müssen einige noch von ihrem Gedanken weg, nur Brille verkaufen. Mhm. Das ist nämlich wahrscheinlich auch so ein Problemchen.
Ihr seid ja auch mit Leidenschaft bei eurem Job dabei. Das muss man an der Stelle mal sagen. Oft ist es aber so, dass also Augenoptikermeister beziehungsweise die Betriebe von euch beziehungsweise von Optometristen deutlich besser ausgestattet sind als Arztpraxen. Wie kommt das?
Sagt man uns so. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in einer traditionellen Arztpraxis. Ich war ja nur in den Kliniken und wenn ich mal vergleichen darf, ich war zum Beispiel am Gendarmenmarkt im Laserzentrum. Jens, da haben mir nur die Augen getränt vor Freude. Da waren Gerätschaften,
die... Was heutzutage schon möglich ist, ne?
Also wirklich traumhaft schöne, super Geräte, die präzise arbeiten. Wir waren unter anderem in Groß-Pankow, in der Nähe von Wittstock. Da ist ein OP-Zentrum für spezialisiert grauer Star.
In der Prignitz, hm?
Also wirklich, da bin ich nach Hause und habe gesagt, wunderbar. Also wenn du nur einen Teil davon hättest, ja. Aber man sagt eben auch, wenn man zu uns ins Geschäft kommt und die Augenkontrolle durchführt, alleine schon an einer Funduskamera oder an einem OCT, Mensch, was haben Sie denn hier? Das hat ja nicht mal der Augenarzt. Ich kann es nicht beurteilen, wie also in einer normalen Praxis hantiert und gearbeitet wird. Aber für uns ist das eben normaler Standard und auch wichtig, weil wie gesagt, wenn eine Dame, ein Herr, ein Kind, ein Jugendlicher kommt und die haben ein Problem, müssen wir versuchen, alle möglichen Sachen erstmal vorher schon zu testen, bevor wir den einfach nur zum Augenarzt schicken. Da könnte vielleicht was sein.
Du hast gesagt, also Augenärzte arbeiten oftmals am Fließband. Die Optiker haben mehr Zeit, nehmen auch sich mehr Zeit, weil es sind ja in dem Fall keine Patienten, sondern Kunden. Die wollen ja unter Umständen eine Brille kaufen oder Kontaktlinsen oder wollen einfach ihr Sehen wieder verbessern und dementsprechend nehmt ihr euch auch die Zeit, die ihr braucht.
Wir haben durch Corona gelernt, Termine zu vergeben und das kam uns zugute und wir nehmen uns wirklich eine Stunde Zeit pro Kunde und das ist wirklich wichtig. Also wenn einer kommt und eine augengesundheitliche Untersuchung, ein Screening haben möchte, dann funktioniert es auch nicht. Der kann nicht nach 10 oder 15 Minuten den Laden verlassen. Da sind wir auch nicht präzise in den Äußerungen und in den Informationen, die wir geben. Wir nehmen zum Beispiel, führen wir Kindersprechstunden durch. Die heißt nicht umsonst Kindersprechstunde, weil wir wirklich mit den Kindern eine Stunde, und die kriegen die vollste Aufmerksamkeit von uns für ihre Augen, für ihr Dasein in einer Stunde. Und die Eltern, die können dabei entspannen.
Und Kaffee trinken.
Richtig.
Warum ist es so, dass man seinen Augen nicht genug Aufmerksamkeit widmet? Also ich will es mal anders formulieren. Warum ist es so, dass man sich um seine Augen nicht so kümmert, wie es zum Beispiel um andere Körperteile ist? Wenn man zum Beispiel mit den Händen arbeitet und man schneidet sich in die Hand, dann merkt man auf einmal, oh, funktioniert nicht die Hand. Vorher hat man sich darüber auch keine Gedanken gemacht. Wenn man aber zum Beispiel auf einmal nichts mehr sehen kann, dann erst fängt man an, darüber nachzudenken, oh, ich müsste mich vielleicht auch mal um meine Augen kümmern. Warum ist das so?
Diese Frage stelle ich mir ja jetzt schon. Ich bin jetzt 31 Jahre im Beruf, so lange. Es gab immer für mich eine Szene, die kennst du ja auch, apropos Zähne. Hm. Wir sind doch in der Grundschule oder damals in unserer Schule immer mit der Klasse gemeinsam zum Zahnarzt gegangen.
Ja.
Zahnvorsorge. Heute funktioniert das, glaube ich, schon in oder praktiziert man schon in der Kita und kümmert sich um die Gesundheit der Zähne.
Ja.
Wenn wir die Gesundheit der Augen frühzeitig kennengelernt hätten, wie zum Beispiel Augenhygiene, kennt der Mensch nur, wenn er ein trockenes Auge bekommt. Wenn wir das von Anfang an hätten, dann würden wir anders mit unseren Augen umgehen. Auch so eine Sache, wenn man in ein Fitnessstudio geht. Jeder kennt Yoga, keiner kennt Augen-Yoga. Wenn einige Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen diese Augen-Yoga-Geschichte mit in ihrem Kurs einbauen würden, schon hätte man die Augen als Präsenz da. Ja, und man würde sich darüber Gedanken machen. Wenn man in ein Wellness-Hotel fährt, was bucht man sich als erstes?
Eine Massage.
Richtig. Hat sich schon mal jemand Augenwellness gebucht? Gibt's nicht. Also Augen ist wirklich leider Gottes selbstverständlich. Die beiden Dinger müssen funktionieren. Wir sagen mittlerweile unseren Kunden, wenn ihr abends schon ins Bett geht, dann sagt euch wenigstens danke, lieben Augen und gute Nacht.
Und wie macht man das speziell? Wollen wir das mal auseinandernehmen? Also Augen-Yoga, ich habe das zwar schon mal gehört irgendwann, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und es geht wahrscheinlich vielen Hörern ganz genauso, weil sie sagen, hey, was ist denn das?
Also ich habe es gelernt, ich bin ja noch ausgebildeter Visual- und Sehtrainer und habe es gelernt, in meinen Kursen mitzugeben. Wenn ich das hier sehe in diesem Studio, ihr arbeitet ja nicht nur an einem Bildschirm, ihr arbeitet an 2, 3, 4 Bildschirmen. Alle in der Nähe, alle so um die 40 bis 80 Zentimeter. Und da gibt's ja diesen typisch starren Blick, den man hat. Man konzentriert sich auf das, was man dort in dem Rechner erarbeiten muss und guckt natürlich in einem Winkel. Früher nannte man das Schielen, ja. Schaut man auf diesen Rechner und aus dieser Position, aus dieser eintönigen, exzessiven Naharbeit herauszukommen, muss ich ja irgendwas tun. Jetzt haben wir aber um unser Auge herum 6 große Muskeln. Die muss man sich mal vorstellen. Die sind so groß wie der kleine Finger. Wir haben ein Auge, das ist ungefähr so groß wie ein Tischtennisball. 6 Muskeln umfassen, umschließen dieses Auge und bewegen ja die Augen immer in eine gewisse Richtung. So, jetzt schauen wir auf den Bildschirm und die Richtung bleibt beim Verwaltungsfachangestellten beispielsweise 8 bis 10 Stunden am Rechner. So, und da muss er die Augen ja irgendwie gerade kriegen. Und man liest so lapidar zwischendurch öfter mal Zeitschriften, Gesundheitstipps, man sollte den Blick in die Ferne schweifen lassen, man sollte raus aus dem Fenster schauen. Wie viele Leute haben aber ein Fenster? Du hast das große Glück, ja.
Ja.
Du kannst schön rausschauen. So, wenn man das mit Augen-Yoga, das heißt mit Bewegungen, Muskelbewegungen der Augen verbinden könnte, dann würde die Fitness doch stabil bleiben. Aber man muss sich dazu zwingen. Jetzt ist natürlich die Situation auch die, wenn man in so einem Kurs Augen-Yoga macht. In der Gruppe macht's noch Spaß. Stell du dich bitte mal hier hin und mach hier Augen-Yoga. Dann wird der Kaiser nebenan schon zu dir sagen, sag mal, Jens, bist du gesund? Ist alles noch in Ordnung? Weil es sieht ja schon dann doch etwas komisch aus. Sieht komisch aus.
Ich versuche das jetzt gerade mal parallel.
Also,
warum zieht denn der so ein Gesicht?
Schöne Augentrainingsmaßnahmen und selbst, sagen wir mal, also Augenmassagen. Es sieht schon sehr lustig aus, wenn man das in der Gruppe macht. Ich würde immer plädieren, wenn man in einem Fitnessstudio ist und da wirklich mal Augen-Yoga in die Yogastunde mit einfließen lassen kann oder in die Entspannungsstunde einbauen kann. Augenbewegungsübung, das wäre richtig super. Und jedem, der am PC arbeitet, den kann ich nur empfehlen, schaut bitte in die Ferne und jede Stunde bitte, also nach einer Stunde wirklich 10 Minuten weg. Weg vom PC und Augenfitness.
Gibt es irgendwo eine Quelle, wo man sich da informieren kann? Hans, kannst du vielleicht irgendwas benennen, wo man sagt, da kriegt man Informationen dazu? Für alle, die jetzt sagen, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, würde ich ja mal probieren, aber wo finde ich denn da Infos dazu?
Es gibt natürlich ganz, ganz viele Bücher dafür, also zu diesen Themen. Gesunde Augen sind kein Zufall zum Beispiel oder ich glaube, es gibt auch so eine Bücher wie Augen-Yoga. Janet Goodrich ist ein Buch, ein riesen dicker Wälzer, wo man sich Augenbewegungsübungen aneignen kann. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für uns gar nicht so schwierig. Also ich glaube, man kann auch auf unsere Website gehen und sich
hoffmannbrillen.com.
Genau. Oder man sucht sich, wenn man in der Firma ist, was ich auch gut finde, wenn es große Firmen sind, die Gesundheitstage organisieren. Dann soll ein Gesundheitstag organisiert werden und dann kommt, es gibt genügend Sehtrainer hier im Land Brandenburg, die dann kommen und dann so einen Vortrag halten und dann wirklich mit den Leuten auch mal Spaß machen. Und wenn man so Augenfitness-Spaß hat, eine Stunde, dann geht man auch aus ganz anders aus diesem Vortrag raus. Man geht auch gestärkt, fit raus. Du glaubst gar nicht, wie interessant das zu beobachten ist, wenn die Leute vor meinen Vorträgen sitzen und haben nichts zu trinken. Und ich sage den Leuten, nehmt euch was zu trinken. Wieso? Wir machen doch nur was mit den Augen. Nehmt euch mal was zu trinken. spätestens nach 10 Minuten, was denkst du, was die trinken und wie warm denen auf einmal ist, ja, weil selbst die Muskeln müssen ja irgendwie in Gang kommen, ja.
Sagt man ja oftmals bei den Schustern zum Beispiel, bei den Schuhmachern, die haben die schlechtesten Schuhe. Wie ist es um deine Augenfitness bestellt, lieber Hoffi?
Das Gute ist, wenn ich meine Vorträge halte, mache ich ja immer mit.
Ah.
So. Und ich bin ja nun ein nicht so gut gesegnetes Kind mit der Sehstärke. Also bei mir ist es wirklich so, ich bin also wirklich ein Optiker, der wirklich eine Brille braucht. Und wenn ich in den Vorträgen bin und meine Brille absetze, dann ist Feierabend. Und ich mache wirklich immer mit und fühle mich nach diesen Vorträgen genauso fit wie die Leute. Und wenn ich spazieren gehe oder wenn ich joggen gehe, dann ist es so, dann versuche ich immer die Brille abzunehmen. Es ist also dann wirklich so, dass ich ja im Wald bin und keinen gefährden kann. Und versuche,
außer dich selbst, wenn du gegen einen Baum rennst.
Man läuft konzentrierter. Man läuft wirklich konzentrierter und kriegt auch so mit den Kopf frei. Aber das Schöne ist die Peripherie, das seitliche Sehen. Das kriegst du viel mehr intensiviert, wenn du deine Brille abhast und machst mal wirklich in dem Freien nur einen Spaziergang oder gehst joggen oder gehst walken und machst das ohne Brille. Und wir haben auch schon alles in unserer Region versucht, Augenspaziergänge mit Menschen, die -6 und -8 hatten, die ohne Brille eigentlich gar nicht atmen können. Und die haben sich danach so super gefühlt. Die haben nicht besser gesehen, aber die haben sich gut gefühlt.
Ich persönlich merke das immer, wenn ich den ganzen Tag auf den Monitor gestarrt habe und dann abends, so kurz vor dem Schlafengehen, auch wahrscheinlich entsprechend müde bin, ich dann auf dem Handy nicht mehr so wahnsinnig viel erkennen kann. Und dann brauche ich meine Lesebrille, um zu gucken, was da auf dem Ding steht. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem, weil die Augen ermüden im Laufe eines Tages auch wahrscheinlich.
Du hast es ja selbst beantwortet. Das sind ja durch die Muskulatur erschlafft. Und jetzt bist du ja auch knapp über 30.
Und wenn du abends schon deutlich.
Ja, wenn du abends so deine Lesebrille dann nutzen solltest, dann liegt es einfach am Muskel. Der Muskel ist nicht mehr in der Lage, deine Augenlinse so durchzudrücken und in die Nähe zu bringen, dass du dann die Lesehilfe, in Anführungsstrichen, dafür brauchst. So, und es gibt so ein Beispiel. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr einen Garten habt und ihr macht eintönig eine Sache und das ist Unkraut jäten in der Hocke und jetzt ruft deine Frau von hinten nach einer Stunde Unkrautarbeit, Schatz, das Essen ist fertig, komm noch mal rein. Da möchte ich dich mal sehen, Jens, wie schnell du aufstehst. Und so musst du dir das mit dem Muskel vorstellen.
Ah, gutes Beispiel.
Der Augen, wie lange die denn brauchen, aus diesem Nahfokus wieder rauszukommen. Wenn wir Termine haben mit Jugendlichen, du wirst ja nicht glauben, wenn die Jugendlichen warten auf ihren Termin und die warten vielleicht mal so 5 bis 10 Minuten. Die möchten nichts trinken, die möchten kein Buch, die möchten keine Zeitung. Schwuppsdiwupps, was haben sie in der Hand?
Handy.
Richtig. Das Handy halten sie nicht in der normalen Haltung und nicht in der normalen Entfernung, sondern relativ dicht. Ihr müsst mal beobachten da draußen, wie die Leute ihre Handys halten. Viel zu dicht. Nicht in der normalen Leseentfernung. Mach mal mit diesen Menschen danach eine Augenkontrolle. Du erlebst die schärfsten Dinge. Ja, also da ist definitiv nicht jeder mehr so rechtsichtig, wie es eigentlich sein sollte.
Was ist denn die richtige Entfernung für ein Handy?
Na, die richtige Entfernung für ein Handy wäre ja die normale Leseentfernung.
Und was ist die richtige Leseentfernung?
Also ungefähr 45 Grad angewinkelter Arm. Nimm dir ein Buch in die Hand und halt das mal auf so, ja, 45, so vor dir. Mhm. Und dann hast du eine normale Leseentfernung. Und du wirst feststellen, wenn du dein Handy in der Hand hast, das hältst du definitiv 20 Zentimeter dichter dran. Mhm. So, und dann gehen die Augen noch weiter nach innen und erinnere dich an deine Mutter, was sie früher gesagt hat. Schiele nicht, mein Sohn, die Augen könnten stehen bleiben. Ist immer ein Spruch, der mir noch hinterher, und jeder kann mir diesen Spruch bestätigen, schiele nicht, die Augen könnten stehen bleiben, machen wir unbewusst jeden Tag.
Das ist nicht gut und da muss man dran arbeiten. Also das heißt, du leistest immer auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, also speziell auch, es sind ja nicht nur die Kids, ne? Es sind ja auch die Eltern der Kids und ich ertappe mich ja dabei auch, dass ich mich irgendwo hinsetze, ist ein Termin, ich habe 10 Minuten Zeit, dann gucke ich erstmal, was auf dem Handy los ist.
Ja, wir sitzen ja schon am Frühstückstisch mit dem Handy und das ist gar nicht gut. Also wir sind ja die Vorbilder für unsere Kinder und Aufklärungsarbeit leiste ich auch in dem Fall, ich gehe in die Schulen. Ich war jetzt in einer 13. Klasse in der Oberbarnim-Schule in Eberswalde und die hatten Gott sei Dank aber auch Leistungskurs Biologie und Thema war Auge. Es war ein Länderspiel, es hat so einen Spaß gemacht. Aber ich habe die alle in der Pause beobachtet. Die unterhalten sich ja nicht. Die hängen alle an diesem Handy und dann habe ich auch mal gezeigt, wie dicht die dran sind und haben sie selbst festgestellt und Schreck bekommen. Ach ja, und dann sollen sie aber von dieser Nähe schlagartig in die Ferne schauen. Naja, und dann wundern sich viele oder einige und sagen, warum ist denn das da hinten jetzt auf einmal so unscharf?
Das ist ja aber schön auch und das ist ein großer Vorteil. Das spricht auch für dich, dass sie dir zugehört haben und dich nicht nur gefilmt haben, um sich das anschließend anzugucken. Weil das ist ja die Generation heute, die macht ja sowas, ne?
Die waren wirklich sehr interessiert und haben mein Herz hat gelacht und Gesicht gefreut. Es war so schön. Die haben mir Fragen gestellt und waren wirklich auch interessiert. Und da war auch das Thema blaues Licht, Handynutzung, exzessive Naharbeit, wie das mit der Akkommodation und der Adaption, also alle diese Fachbegriffe. Also es war wirklich wunderbar. Wir hatten natürlich auch schon andere Klassen, die dann gesagt haben, Blaulichtfilter im Handy, nee, das kostet nur Akku, das machen wir hier nicht rein. Ja, also gibt auch die anderen Gegensätze.
Kann man das, weil wir gerade da sind, mal ganz kurz ein bisschen erörtern? Also dieser Blaulichtfilter ist mir auch schon durchaus bewusst. Ich habe nämlich eine Blaulichtfilterbrille. Wenn ich nämlich abends noch etwas Fernsehen gucken möchte, beziehungsweise wenn ich abends noch etwas lesen möchte, diese Brille hat keine Stärke, sie hat einfach nur einen Blaulichtfilter drin. Das heißt also, ich möchte ja auch gerne dann nachts schlafen, weil dieses blaue Licht hält mich ja davon ab, wie ich erfahren habe von einem deiner Vorgänger und Experten. Also dementsprechend habe ich so eine Blaulichtbrille zum Fernsehen und die ist tatsächlich gut.
Also man muss immer sehen, welche Blaulichtfrequenz wirklich herausgefiltert wird. Mhm. Es wird manchen Leuten eine Blaulichtfilterbrille verkauft. Und da sind wir beim Thema, was ich eben nicht so schön finde unter den Kollegen. Da wird was verkauft, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Man muss wirklich auch unterscheiden zwischen Blaulichtfilterbrille und blaulichtentspiegelten Brillen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen sich mit Physik auseinandersetzt, dann ist es so, dass die Blaulichtentspiegelung eigentlich eine Blaulichtverspiegelung ist. Weil wenn man diese Brillen sich genauer ansieht und derjenige sitzt vor einem, dann spiegeln diese Brillen wirklich blau. Was macht man? Man reflektiert das Licht des Brillenglases dann wieder zurück zu einem gewissen Prozentsatz, so dass es nicht durch das Brillenglas ins Auge geht. Beim Blaulichtfilterglas, da haben wir ein Polymer im Glas drin, in dem Material, und das Glas filtert bis zu 420 Nanometer des sichtbaren, des blauen, energiereichen Lichtes heraus. Mhm. 420 Nanometer sind aber immer noch unter dem Bereich, den du angesprochen hast, dass man in dem Schlaf, also nicht, stell dir vor, du hättest so eine Blaulichtfilterbrille auf und würdest die ganze Zeit nur gehen, weil ja dein Gehirn sagt, oh Gott, ja, jetzt ist es ja dunkel, Also die 420 Nanometer tun dir nichts, also im Biorhythmus, du kannst die ganz getrost aufsetzen. Ich habe die Erfahrung gesammelt, weil ich eben Brillenträger bin, die haben einen super Nebeneffekt, wenn man mit einem Blaulichtfilter den ganzen Tag vor dem Rechner arbeitet oder in so einem Studio wie hier mit Kunstbeleuchtung arbeitet und fährt dann abends mit dem Auto nach Hause. Man wird nicht so geblendet von den LED-Scheinwerfern, die von vorne kommen, als wenn man eine normale, super entspiegelte Kunststoffgläser vor sich hat. Mhm.
Gut, also ist es durchaus empfehlenswert.
Auf alle Fälle.
Also allerdings keine Blaulichtfilterbrille von Amazon kaufen für 12,55 Euro, weil die wahrscheinlich nicht funktioniert.
Muss ich dich leider berichtigen, das ist wirklich nicht der Fall.
Nee, die funktionieren auch?
Die funktionieren. Wir haben ja bei uns in unserem Geschäft Testgeräte. Und du wirst es nicht glauben, die von Amazon für 12,99 Euro haben diesen Blaulichtfilter drin. Ob die optischen Eigenschaften wie bei einer normalen angefertigten Brille geben, das kann ich wirklich nicht bestätigen. Aber hier muss ich wirklich einfach mal auch eine Lanze brechen für die Sachen. Mhm. Es wurde ja damals auch kontrovers diskutiert, die Polarisationssonnenbrillen an der Tanke. Mhm. Selbst die sind blaulichtkonform und die Polarisation in der Sonnenbrille ist gesünder als eine normale UV-400-Brille. So, und da muss man dann wirklich auch ehrlich sagen, du pass auf, wenn du das hast, du hast da eine gute Qualität gekauft. Eine Amazon-Brille ersetzt aber nicht die Brille nach optischen Parametern. Mhm. Das ist immer der springende Punkt. Also wenn ein bisschen Stärke gerade in der Nähe oder in der Ferne sein sollte und man sich nur mit dieser Amazon-Brille, wo wahrscheinlich beide Seiten gleich behandelt werden, die ja nicht immer gleich sind, dann ist das die eine Geschichte. Aber die Qualität, muss ich sagen, nein, da habe ich ganz andere Brillen gesehen.
Also fahre ich jetzt in den Urlaub und die Sonne scheint dort und ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ist es besser, anstelle keine Brille aufzusetzen, sich eine für 12 Euro an der Tankstelle zu holen, damit die Augen geschützt sind?
Wenn es eine polarisierende Brille ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man alles richtig gemacht.
Woran erkennt man die?
Die Polarisationsbrillen, die erkennt man, es müsste Pol draufstehen, Polarisation oder Polarized steht drauf. Und ansonsten merkt man es, wenn man die Brillenfassung nimmt und vor sein Gesicht hält und dreht die Fassung oder das Brillenglas so um 90 Grad, dann verändert sich zum Beispiel auf jedem Bildschirm, auf dem Display, das Bild. wenn man ein altes Display hat zum Beispiel, dann sieht man das mit einer Polarisationsbrille gar nicht. Wenn jemand ein Head-Up-Display im Auto hat und hat eine Polarisationsbrille auf, dann sieht er dieses Head-Up-Display nicht. Also die nimmt eine Wellenlänge raus, die nicht zu sehen ist. Hat den Nebeneffekt, wenn wir an einem Wasser sind, spiegelt dieses Wasser nicht. Fahren wir mit dem Auto über die Autobahn und von vorne kommen Autos mit der Sonne auf der Frontscheibe, die wird uns nicht mehr stören, weil wir können durch das andere Auto hineinschauen.
Mhm.
Und wenn man mit einer Polarisationsbrille am Wasser ist und dreht die um 90 Grad, dann wird man erleben, das Wasser spiegelt, wenn man die dreht, setzt man die sich ordentlich rauf, spiegelt das nicht mehr.
Das ist ja spannend. Es gibt ja Leute, die haben so eine Diskrepanz zwischen dem, was sie eben mit dem Auge sehen und hinten im Gehirn ankommt. Ne? Also das heißt, denen wird sofort schwindelig, wenn sie auf einer Seebrücke stehen und die Wellen ranschlagen, beim Fliegen, beim Autofahren, wenn sie nicht gerade selbst fahren. Und solche Probleme könnte man mit einer solchen Brille aushebeln?
Man könnte es versuchen, aber die Frage ist ja mit diesem Schwindigen, ist ja auch so, Leute, die im Auto sitzen und ein Buch lesen und an der Seite gehen die ganzen Bilder vorbei. Ich glaube, das hat mehr was mit der Peripherie zu tun und dass die Leute das wirklich nicht vertragen. Also ich bin so einer, ich kann im Zug nicht lesen, wenn die Scheibe neben mir, wenn da die Landschaft vorbeifährt. Weil ich kriege zu viel von der Peripherie da an der Seite mit, da wird mir schlecht von. Aber mit einer Polarisationsbrille würdest du das nicht wegbekommen.
Wir kommen gleich zu einem sehr, sehr wichtigen Fachgebiet. Du hast ja mehrere Fachgebiete. Du kümmerst dich um Makuladegeneration, du kümmerst dich um den grauen Star und du kümmerst dich um Kurzsichtigkeit bei Kindern. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, weil du selbst betroffen bist. Und deshalb nimmst du dir manchmal auch bei Teenagern sehr, sehr viel Zeit, weil die in der Schule manchmal keine guten Ergebnisse erzielen und das nichts damit zu tun hat, dass sie eigentlich nicht lernen können und nicht wollen, sondern dass sie einfach nicht erkennen können, was an der Tafel steht, beziehungsweise im Buch.
Ja, also das ist uns besonders aufgefallen während Corona. Da waren ja viele der Schüler oder alle waren ja zu Hause und dann gab es ja dieses sogenannte Homeschooling. Mhm. Jetzt habe ich eine 8-jährige Tochter, da kommt dann die Freundin, auch 8 Jahre, zum Hausaufgaben machen und die fangen an zu lesen. Und meine Tochter liest alles weg. Und die Freundin sitzt da, nimmt den Finger und wandert von Wort zu Wort oder eher vom Buchstaben zu Buchstaben und das ist ein Gestottere gewesen. Die Mutter sagte zu uns, meine Tochter, die liest so schlecht und ich weiß nicht, die hat ganz andere Fähigkeiten, aber das Lesen liegt ihr gar nicht. Und da habe ich zu der Mutter gesagt, ich würde gerne mal die Augen dieser Tochter untersuchen, beziehungsweise mir mal alles anschauen, die ganzen Funktionen. Und siehe da, wir haben dann mit einem Augenarzt und einer Orthoptistin zusammengearbeitet, auch wieder nur durch mein Studium bedingt, weil ich die kannte. Und dann stellte sich raus, die brauchte eine Brille, weil beide Augen miteinander, ich sag's jetzt mal einfach, nicht miteinander gesprochen haben. Das rechte, das linke Auge miteinander, die Bilder nicht so fusioniert haben im Gehirn, dass da ein Fluss hinkam und sie konnte gar nicht fließend lesen. Ja, und jetzt mit der Brille sind ihre Leistungen in der Schule gestiegen, die Konzentrationsfähigkeit ist da. Und ich war total begeistert und diese Sache hat mich so motiviert, sich mit diesen Kindern auseinanderzusetzen. Ich habe die Kinderärzte in Eberswalde und in der Region kontaktiert, war sogar beim Stammtisch und habe dort gesprochen. Und jetzt arbeiten wir mit den Kinderärzten ganz intensiv zusammen. Die schicken uns die verdächtigen Kinder und wir checken nach, woran es liegen könnte. Und meistens sind es muskuläre Probleme.
Das heißt also, Kinder, die in der Schule oft nicht mitkommen, weil man denkt, sie verstehen das nicht, haben manchmal einfach nur ein Augenproblem, weil die Augen nicht miteinander arbeiten.
Es hat sich oft bestätigt, ja. Es hat sich wirklich oft bestätigt, weil die Kinder in der Nähe doppelt sehen oder eine Schwierigkeit haben, zwischen Ferne und Nähe umzuzwitschen. Ob es nun das Whiteboard da vorne ist und dann auf die Nähe, andersrum von die Nähe auf das Whiteboard. Und wir sehen es ja bei den Funktionstests, wenn wir uns die Augenmuskulatur anschauen. Wie folgt denn das Kind dem, sag ich mal, den Gegenstand, den ich vorhalte, Blickfolgebewegung? Und wenn wir merken, da ruckelt das schon hin und her oder die Augen, die reden wirklich auch in dem Fall nicht miteinander, dass wir davon ausgehen können, dass Doppelbilder vorherrschen und die versteckt sind. Und was macht das Kind? Es kompensiert. Es kompensiert in der Körperhaltung. Wenn Kinder vor uns sitzen und schon den Kopf schräg halten, da denken wir dann schon und wissen schon, aha, jetzt müssen wir mal genauer nachschauen.
Ich halte auch mal den Kopf schräg, wenn ich zuhöre allerdings. So eine Macke, ne?
Verstanden, der schafft Vertrauen.
Und vor allen Dingen ist ein Ohr ist immer dichter an demjenigen, der mir etwas erzählt, weil ich will dann mehr hören, weißt du? Weil man kann mit dem einen Ohr, was man in öffneten Richtung Gesprächspartnern, mehr hören. Weißt du?
Aber ich sehe das schon etwas anders, wenn zum Beispiel eine Person vor mir steht und dreht den Kopf so ein bisschen, ja? Also, dass das linke Auge vielleicht mir näher ist. Mhm. Da weiß ich eigentlich schon, da ist was.
Guck an. Ja. Kann man als Eltern feststellen, dass das Kind irgendwas hat, was man eventuell mal jemandem vorstellen sollte? Gibt es so einen einfachen Test? Du hast gesagt, irgendwie Folgebewegung. Kann man das zu Hause einfach nachstellen? Kannst du das mal kurz erklären?
Also wir haben es bei uns im Garten so gemacht. Wir haben immer unserem Kind regelmäßig wirklich einen Ball zugeworfen. Da geht es ja schon los, dass man den Ball zuwirft und beobachtet das Kind. Wie gehen denn die Augen? Wie gehen denn die Hände? Diese Hand-Augen-Koordination, die muss ja irgendwie da sein, die hat sich ja entwickelt. Und wenn das Kind den Ball zu spät fängt, also wenn die Hände so richtig übereinander gehen oder so, ja, dann liegt es ja nicht daran, dass das Kind unsportlich ist, sondern da ist die Frage, was hat das Auge gesehen, wann hat die Hand reagiert? Eine Sache. Wenn man am Frühstückstisch sitzt und man sitzt sich gegenüber und schiebt dem Kind was hin, oder zeigt was in der Nähe ist, dann sollte man wirklich beobachten, was machen die beiden Augen. Gehen die harmonisch zusammen? Wenn ich was rannehme und dicht ranschaue, müssen die Augen zusammengehen. Dann gucken, wie ist das Schriftbild des Kindes? Geht das Schriftbild gerade oder fällt es so nach hinten ab? Die Körperhaltung des Kindes am Tisch, wenn das Kind liest. Manche sagen immer, ja, mein Kind geht immer viel zu dicht ran ans Blatt Papier und kommt mit der Nase schon unten auf den Tisch auf an, ja? Sollte man beobachten. Dann diese Situation, Kopf schräg halten, mit dem linken Auge, mit dem rechten Auge als erstes, alles diese Dinge. Und was uns aufgefallen ist, das war ich früher zum Beispiel, ich war ein Tollpatsch. Ich bin an Tischkanten hängen geblieben, ich bin an den Türrahmen hängen geblieben. Also dieses typische Stolpern, Rempeln, das sind so Zeichen, dass da irgendwas mit den Augen vielleicht nicht stimmen könnte.
Okay, also du hast dich ja speziell damit beschäftigt, weil du als Kind genau diese Probleme hattest und weil sich darum gar keiner gekümmert hat. Wie war das damals bei dir?
Ich bin zur Augenkontrolle gegangen, das war die Vorschuluntersuchung. Und dann hat man festgestellt, dass ich, man nennt das Amblyop, also einäugig bin. Also ich habe die ganze Zeit als Kind immer mit einem Auge gesehen. Und dann hat man mal ganz schnell versucht, mir das gesunde Auge abzukleben. Und zu DDR-Zeiten war es wunderschön. Man hatte eine richtig dicke, fette Kunststoffbrille in Braun, was ja heute total modern ist. Mhm. Dann hat man mineralische Gläser, also Glas in der Brille gehabt. Schwer, dick und dann noch ein Pflaster drauf.
Furchtbar.
Milchzähne raus. Die beste Sache, eine Frau kennenzulernen. Also die Voraussetzung war wirklich Wahnsinn.
Wenn es was gebracht hätte, wäre es ja auch in Ordnung. Aber du sagst ja heutzutage, das ist totaler Nonsens. Ne? Sollte man lieber nicht machen.
Na, nicht dauerhaft. Also es war ja wirklich eine Geschichte, wir mussten dauerhaft, wurden die Augen abgeklebt und das hat nichts gebracht. So, und heutzutage ist es wirklich so, dass wir nur empfehlen, so früh wie möglich, also wir führen ja schon Kindersprechstunden ab 4 Jahre durch, also den Kinderarzt wirklich nerven, dass da intensiver geguckt wird und wenn nicht, dann wirklich jemanden suchen, der sich auf Kinderoptometrie spezialisiert hat. Optometristen teilen sich ja auch auf. Da gibt es ja die Funktionaloptometristen, die Kinderoptometristen. Und wir bilden zum Beispiel jetzt gerade wieder einen neuen aus, einen Kinderoptometristen, weil wir merken, der Bedarf wird immer größer. Wir sind wirklich regelrecht ausgebucht und sagen auch den Eltern, also kommt mit den Kindern so früh wie möglich. Und momentan ist es noch so, wir fühlen uns noch sicher bei 4-Jährigen. Es gibt Kinderoptometristen, die nehmen die Kinder wie wesentlich früher, aber da wollen wir natürlich unseren Qualitätsanspruch beibehalten und da fühlen wir uns noch nicht so in der Lage. Aber 4 Jahre, perfektes Alter.
Gut, also wenn ich als Elternteil auf einmal feststelle, mein Kind hat diese Dinge, die du gerade ansprachst und einen Augenarzttermin bekomme ich erst in, sagen wir mal, gefühlt einem Jahr, dann gehe ich einfach mal zum Augenoptikermeister meines Vertrauens oder zum Optometristen und sage, könnt ihr das mal überprüfen und dann sprecht ihr eine Empfehlung aus.
Unbedingt. Also wenn wir verdächtige Kinder haben, dann ist es ja wirklich so, dass wir dann zum Augenarzt verweisen mit den entsprechenden Empfehlungen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir zum Augenarzt verweisen und aber auch zum Logopäden oder zum Ergotherapeuten. Ja, da können ja noch andere Dinge eine Rolle spielen.
Zum Beispiel?
Ganzheitliche Sachen, zum Beispiel der Kiefer ist zum Beispiel eine Sache. Wenn du ein Nuckelkind hattest und du hattest eine Kieferveränderung, dann ist der Logopäde einfach auch wichtig. Sowieso ein Kieferorthopäde ist dann wichtig und die Geschichte, was Haltung betrifft, also wie stehen die Kinder, was ist um die Wirbelsäule herum, haben die ihre Mitte oder haben die eine gewisse habituelle, wie soll man sagen, ja, Schrägstellung,
Fehlstellung,
genau.
Das könnt ihr auch als Augenoptiker sehen.
Na, wir sehen es nicht so genau wie die anderen, aber wir werden, also man merkt es dann. Ne? Also wir haben ja Tests, so wo die Kinder zum Beispiel auf einem Bein stehen müssen oder wie auf dem Schwebebalken stehen müssen. Und wenn dann die Kinder dort stehen und können nicht mal die Beine nach vorne stellen und bleiben stehen und können balancieren und kippen die nach rechts oder nach links, dann ist doch irgendwas im Argen.
In dem Augenblick würdest du dann empfehlen, auf jeden Fall einen Kinderarzt, Schrägstrich einen Augenarzt aufzusuchen, um das mal abzuklären.
Genau, und dann kommt dieses Netzwerk. dass die alle gemeinsam sich vertrauen sollten, gemeinsam zusammenarbeiten sollten, aber auch austauschen sollten. Das ist für mich echt so diese Vision, wo man dann noch untereinander den Berufsstand akzeptiert.
Das funktioniert tatsächlich in der Theorie sehr gut, in der Praxis noch nicht so. Da ist noch Luft nach oben. Ja, es ist ja oftmals so, wir haben es ja gesagt, also es gibt ja Ärzte, und das soll sich jetzt keiner angesprochen fühlen, der diese Jacke sich nicht anziehen möchte, aber es gibt ja Ärzte, die führen sich so ein bisschen auf wie Halbgott in Weiß. Das war die Generation, die eigentlich normalerweise gar nicht mehr so stark vertreten ist. Viele Ärzte sind heute kommunikativ, kooperativ, gehen auf die Menschen zu und sagen, es gibt da was, von dem ich gehört habe, es gibt Leute, mit denen wir gut zusammenarbeiten im Netzwerk, ich empfehle dir mal da und dahin zu gehen, aber es sind leider noch nicht alle.
Leider darf der Arzt nicht empfehlen. Das ist das nächste Problem, aber es ist einfach wirklich so, dass wir uns wünschen würden, wenn wir zum Arzt überweisen, dass dann die Akzeptanz da ist und die Fairness. Selbst wenn wir jetzt einen Verdacht haben, schicken den zum Arzt und er würde sich jetzt nicht bestätigen, dass man aber dann als Kollege sagt, danke trotzdem, weil Sie sind mein Patient für die Zukunft. So sehe ich das. Ja, also wir versuchen, auf ein Silbertablett zu präsentieren, gelingt uns jetzt nicht immer, auch wir machen Fehler, aber dass man dann sagt, pass auf, ihr seid ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, nichtsdestotrotz, wir haben das Kind, die Familie bei uns in unserer Patientenakte und können sie ein Leben lang betreuen. So ist unser Wunschgedanke.
Mir ist Folgendes aufgefallen, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe. Es gibt ja Leute, die warten auf einen Arzttermin 1,5 Jahre, damit sie dann eine, sagen wir mal, eine Untersuchung bekommen, die dann die Kasse zwar bezahlt, ad 1, aber das ist teilweise ja auch schon ziemlich spät. Andererseits geben sie aber viel, viel Geld aus für Rauchen zum Beispiel, für Autofahren, für Hobbys und sonst irgendwas, anstelle dieses Geld mal in irgendeine sinnvolle Sache, wie zum Beispiel seine Gesundheit zu investieren. Das heißt, wenn ich zu einem Augenoptiker bzw. zum Optometristen gehe, zahle ich für eine Augendruckmessung Geld. Ja, das ist aber eine Investition in den Körper und in die Gesundheit, oder?
Zahle ich beim Augenarzt aber auch. Wenn ich zum Augenarzt gehe und möchte meinen Augeninnendruck messen lassen, bezahle ich die Augeninnendruckmessung. Nur haben wir im Studium gelernt und bei den elend langen Fachfortbildungen, dass man ja nicht mit einer Augeninnendruckmessung weit kommt, sondern man sollte mindestens 3 messen lassen. Da geht es dann schon los. Und wenn ein Verdacht da ist, dann sollte man den Tag über messen. So. Also man bezahlt aber trotzdem erstmal, ist der Verdacht aber dann bestätigt, dann bezahlt man die Folgeuntersuchung nicht mehr. So, jetzt kann man aber wirklich entscheiden und sagen, naja gut, dann kann ich ja auch die erste Untersuchung eben natürlich beim Optometristen machen lassen. Man geht und läuft aber Gefahr, wenn dann die Kooperationsbereitschaft der Kollegen dann nicht so ist, man macht die Untersuchung, dass der definitiv nochmal die Untersuchung anbieten wird, um dann sicher auf diesen Grund zu gehen. Man muss also auch den Kunden und den Patienten darauf aufmerksam machen, es kann sein, dass du die Untersuchung hier doppelt bezahlst. Ich muss sagen, ohne an das Geschäft jetzt zu denken, die Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe, da ist es dann auch wirklich vonnöten gewesen, dazu sagen, egal, dann zahle ich es eben doppelt, aber ich habe dann einfach gleichzeitig meine Zweitmeinung.
Warum ist es so, dass Leute einfach dieses Geld nicht investieren in ihre Gesundheit? Weil ich meine, Augengesundheit ist unter dem Gesamtkapitel Gesundheit zu verbuchen. Wieder geben wir Geld aus für Schrott und sagen, oh, Augen, ja, ich warte mal, bis ich irgendwann in 2 Jahren einen Termin beim Augenarzt habe. Eigentlich wäre es doch eine sinnvolle Investition, oder?
Na Jens, wie machst du es dann?
Ich gehe regelmäßig einmal im Jahr zur Augenkontrolle und ich gehe auch zwischendurch und lasse mir mal alle möglichen Dinge so oder probiere das mal aus. Wenn jemand sagt, pass auf, du kannst nicht richtig gucken und ich sage, ich möchte es aber wieder aus der Welt schaffen, weil ich ja nichts sehen kann, dann nehme ich alle Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen.
Da bist du aber wirklich ein Vorbild oder eine Person, die ich kenne, die wirklich das als selbstverständlich sieht. Wir kennen nur die Fälle oder zum größten Teil die Fälle, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Und dann werden sie erst wach. Aber es, glaube ich, ist in vielen Dingen so. Also Vorsorgeuntersuchung, gerade wir Männer sind ja wahrscheinlich bei der Vorsorgeuntersuchung etwas, naja.
Nachlässig.
Richtig.
Ich nicht, ich bin Hypochonder, ich gehe immer.
Ich habe meine Frau, die hat mir gesagt, ich soll mich drum kümmern. Ist wahrscheinlich so ein Mutterding. Früher hat meine Mutter was gesagt, jetzt sagt meine Frau was. Aber Vorsorgeuntersuchung ist für mich jetzt ein normales Thema. Auge ist für mich ja sowieso normal. Und mir ist, wie gesagt, nur aufgefallen, wenn jemand da ist und man macht eine Augenkontrolle, da kommt jemand und sagt, ich glaube, ich kann nicht mehr richtig lesen. So, dann setzt er dich hin, untersuchst erstmal die Augen und dann stellst du fest, ups, der kann ja gar nicht in der Ferne richtig schauen. Dann untersuchst du weiter und dann stellst fest, ja, in der Ferne ist aber die Qualität aber auch nicht so gut. Dann stellst du die Frage, wollen wir etwas näher das uns betrachten? Na, ich wollte ja nur eine Lesebrille. So, und dann stehst du an so einem Scheideweg, na, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. viele reagieren dann so und sagen, ja, ich kann Auto fahren und ich sehe noch alles und ich wollte wirklich nur eine Lesebrille haben. Also bis man den Bogen so rum hat und die Leute dann überzeugt hat und sagt, lassen Sie mich mal wirklich tiefer reinschauen. Und dann kommt der Clou und dann stellt man doch wirklich noch fest, die Linse trübt sich und der erste beginnende graue Star kündigt sich an. Na, dann ist erstmal so. Und jetzt ist aber die Situation, da geht es ja nicht darum, mehr Geld zu verdienen, geht es einfach schon darum, ja, eigentlich schon den Augenarzt aufsuchen. Mhm. Wenn man dieses Ganze gut kommuniziert und wirklich fair mit den Kunden umgeht, dann ist der nachher zum Schluss dann doch echt dankbar und sagt, Mensch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und da haben wir es nämlich. Auge ist ein schleichender Prozess. Das Auge wird sich nie hinstellen und sagen, aua, aua, aua. Fällt dir aber mal eine Füllung raus im Zahn oder hast du ein Loch im Zahn, was machst du? Du gehst sofort. Mhm. Und dann komme ich zurück zu unserem Anfangsgespräch. Wir sind so erzogen worden in der Kita und in der Grundschule waren wir schon mal beim Zahnarzt. Also, um unser Bonusheft aufrechtzuerhalten, rennen wir alle anderthalb Jahre dort schön hin, dass uns sowas nicht passiert. Wenn wir das mit den Augen machen könnten, Jens, herrlich.
Deshalb sind wir heute hier, um über dieses Thema mal zu reden, weil viele haben das Thema Augen ja gar nicht auf dem Schirm, sozusagen, ne?
Genau wie Menschen einäugig durch die Gegend laufen und wissen es gar nicht.
Sowas gibt es oft, ja. Natürlich. Und die merken dann nur, dass sie abends müde sind und sagen, was ist mit mir los?
Ja, Augen brennen, Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden, also alles, was der Körper kompensiert. Oder kurzsichtige Menschen, die ganze Zeit immer sagen, oh, ich kann so gut lesen, die sind alle über 40, die können ja alle gar nicht mehr lesen. Ich kann gut lesen. Ja, die wissen aber nicht oder kriegen gar nicht mit, dass sie in der Ferne nicht richtig schauen können.
Und du findest sowas raus zwischendurch.
Und dann stehe ich da. Bin noch der Nette gewesen und dann, oh Gott, ich wollte ja eigentlich nur. Ja, so. Und dann kippt sich alles.
Und dann sagen die lieben Kollegen mancher Augenarztpraxen, na, der will eigentlich sie nur die Taschen voll machen.
Das ist aber überhaupt nicht unser Ansinn, gar nicht. Also ich sag mal so, selbst die Untersuchungs- und Screening-Stunden, die wir durchführen, sagen wir auch dem Kunden, er kann alle Daten mitnehmen und kann sich seinen Augenoptikerbetrieb aussuchen, den er gerne möchte. Also wir haben ja Kunden aus Hamburg, aus München, aus Regensburg, aus Cottbus, aus Potsdam. So, und dann sagen wir den Leuten, ihr könnt gerne alles mitnehmen und könnt zu eurem Optiker des Vertrauens geben. Hier ist alles. Entweder der Augenarzt oder der Augenoptiker. Oder die sagen, nee, also ich möchte gerne hier bleiben, ich habe hier das vollste Vertrauen. Aber wir würden nicht uns hinstellen und sagen, du musst jetzt hier eine Brille kaufen.
Aber ich weiß, dass es Augenärzte gibt, die so etwas behaupten, ne? Also es steht ja öfter mal im Raum. Also der Optiker XY, der will sie einfach, das wird alles sehr teuer, wenn du da hingehst. Das gibt ja so eine Aussprachen. Und das ist ja natürlich nicht in eurem Sinne, weil das auch nicht stimmt.
Also wir haben mit vielen Dingen dort zu kämpfen, also dass man uns unterstellt, wir ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Wenn wir in die Schulen gehen, dann natürlich gibt es Lehrer und Kollegen oder auch Eltern, die der Meinung sind, wir wollen dann im Anschluss den Kindern eine Brille verkaufen. Das liegt mir fern. Ich suche eher die Kinder und Jugendlichen, die dann sich dafür begeistern und sagen, Augenoptiker, das wäre ein Beruf für mich oder Optometrist wäre ein Beruf für mich, weil wir haben ganz andere Sorgen. Wir haben nämlich die Sorgen der Fachkräfte. Ich muss den Leuten da keine Brille verkaufen. Also entweder ist es die Nase, die dann sagen, der gefällt mir, wie er vorträgt, wie er seinen Beruf lebt, da gehe ich gerne hin. Und so entscheiden doch die Leute sowieso. Die entscheiden doch eh nach der Nase. Klar, erst die Fachlichkeit, die Nase, muss alles, die Qualität muss stimmen, die Chemie muss stimmen während des Gesprächs, während der Untersuchung. Und dann entscheide ich, ob ich da eine Brille oder Kontaktlinsen kaufe.
Über mangelnde Aufträge könnt ihr euch ja nicht beschweren. Nein. Das heißt, ihr kriegt ja nur noch Arbeit on top, weil ihr habt ja so schon viel zu tun, das sage ich mal so, weil ich weiß ja, dass ich bin ja regelmäßig auch in der Nähe und gucke mir das mal so an. Da ist ja immer Betrieb bei euch. Das heißt, theoretisch hattet ihr auch gar nicht den Druck, dass ihr unbedingt Geld verdienen müsst in der Form, weil ihr, sagen wir mal, mit dem, was ihr im Laufe eines Arbeitstages so erwirtschaftet, auch gut zurechtkommt.
Also wir kommen wirklich gut zurecht und wir wollen auch gar nicht jammern. Wir sind 12 Mitarbeiter im Team und wir haben 2 Geschäfte. Und wir haben einen anderen Fokus. Der Fokus ist der, dass wir wirklich Studierende suchen, also händeringend Abiturienten suchen, die sich für das Thema Augenmedizin, Optometrie interessieren, weil wir wollen auch eine neue berufliche Ära entwickeln und schreiben. Also wir wollen, dass die Jugendlichen ihr Abitur machen und sich am besten, also so arbeiten wir gerade mit der Hochschule, mit der ehemals Beuth-Hochschule in Berlin zusammen, dass die dort studieren und dass die uns als Arbeitsplatz haben. Das heißt, in der studienfreien Zeit, dass die bei uns arbeiten können, die praktische Erfahrung sammeln können, aber somit aber auch in kürzester Zeit die ersten Kunden, in Anführungsstrichen Patienten, eben aber auch gut untersuchen und versorgen können und dass die als super Optometristen aus diesem Studium geben. Und da haben sie ja natürlich auch Auslandssemester mit bei und können dann ihren Weg gehen. Diese Leute suchen wir. Die sind gleichzeitig irgendwie Augenoptiker, weil die wachsen in diesen Beruf hinein, mhm, und sind aber eben dann angehende Optometristen, Bachelor oder Master. Mhm. Und das Handwerk fällt zwar etwas hinten runter, aber wir stellen immer weiter fest, das Handwerk ist es auch nicht mehr so.
Wie hat sich das in den vergangenen Jahren eigentlich verändert? Die Augenheilkunde, nenne ich es jetzt mal zusammengefasst in Anführungszeichen, in den vergangenen Jahren, währenddessen du diesen Job schon machst?
Also ich habe ja wirklich noch angefangen und habe Gläser, wie gesagt, mit der Zange gebrochen, gebröckelt und dann mit der Hand geschliffen. Das machen Maschinen. Du bekommst vom Glashersteller, wenn du es möchtest und spezielle Gläser hast, die schon formgerandet für die entsprechende Brillenform. Jetzt ist es aber so, wir bilden ja aus den Handwerker und wir bilden aus den Optometristen. Das heißt also, wir müssen beide Schienen und beide Parteien bedienen, stellen aber eben fest, dass dieses Ausbildungsprinzip, diese Ausbildungsordnung in unseren Augen etwas veraltet ist. Also da werden Sachen gelehrt, wie zum Beispiel Löten. Wer lötet heute noch eine Brille? Wir sind ja leider Gottes in einer Wegwerfgesellschaft gelandet. Also da wird keine Brille mehr so repariert wie früher.
Wird aber ausgebildet noch.
Wird noch verlangt in der
Prüfung. Wäre nicht mehr nötig.
Zum Beispiel. Ja, und die Thematik Augengesundheit, Anatomie ist in der Lehre nicht so verankert wie im Optometriestudium. Und da geht es langsam auseinander. Und wir haben gemerkt, oder ich habe besonders gemerkt, dass die Augenärzte nicht mehr die Verordnung schreiben für die Brille. Die sagen ja mittlerweile schon, das macht der Augenoptiker. Mhm. Und da ging dann der Weg für uns dann in eine andere Richtung. Ach, das macht der Augenoptiker. Und da haben wir schon gemerkt, aha, der Stellenwert wird mehr dahin gelegt. Und wenn wir Kontaktlinsen anpassen, weil ja der Kontaktlinsenmarkt auch sehr groß ist, beschäftigen wir uns ja natürlich ganz doll mit dem vorderen Augenabschnitt. Also wir mikroskopieren, wir müssen gucken, ob alles gesundheitlich passt, ob natürlich dann auch die Linse passt. Mhm. Jetzt sind wir Spezialisten für die Nachtlinsen, die wir anpassen. Also da ist natürlich eine stets und ständige Betreuung. Und somit kam dieses Thema medizinische Versorgung in Anführungsstrichen Augenheilkunde, dem mehr entgegengehen. Dann kam die Funduskamera, dann konntest du dir die Netzhaut angucken und dann kam das Thema trockene, feuchte AMD.
Makuladegeneration.
Zum Beispiel, oder das Thema Drusen und Netzhautveränderung an sich, grauer Star. Das wurde dann alles, das ging alles einher.
Mhm. So. Ab wann werden wir denn für die Augenkrankheiten heutzutage, die es noch gibt, irgendwann eine Heilung haben oder Möglichkeiten mit der modernen Technik den Menschen zu helfen, die im Augenblick nicht sehen können?
Also ich kenne ja auch sehr viele gute Operateure und sehr gute Ärzte und die sagen, das wird noch sich eine Weile hinziehen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Art der, wie sagt man, Lobby ist. Wenn man zum Beispiel eine feuchte Makuladegeneration hat, dann ist ja eigentlich in Anführungsstrichen das Kind doch im Brunnen gefallen und dann wird man mit sogenannten IVOMs den Patienten, also Spritzen, behandeln. Jens, wenn du dir ansiehst, was so eine Spritze kostet, ja, was die Krankenkasse dafür löhnen muss. Und ich sag mal, das ist ja eine Therapie. Also die Spritze gibt's ja nicht nur einmal. Hm. Die gibt's ja dann doch öfter.
Um die Fotoschicht im Auge wieder aufzubauen.
Richtig. Und da die Blutung bzw. die Flüssigkeitseinlagerung zu stoppen. Das ist so ein Thema. Ich denke, dass es mehr Aufhalten ist, als Heilen ist. Und liegt es auch immer an uns und natürlich auch wieder dann an den Kollegen, Augenärzten, wie man miteinander die Lebensqualität des Patienten eben aufrechterhält und verbessert.
Aber heutzutage kann man schon mehr machen, als vor, sagen wir mal, 10 Jahren möglich war. Also die können heutzutage vielleicht noch Fragmente erkennen, was früher nicht ging.
Ja, also durch die optische Kohätopographie, so nennt man das ja, also die OCT, ich nenne das optisches CT, durch die Aufnahme von den Schichten der Netzhaut, die man ja selber gemeinsam mit dem Arzt oder den Optometristen sich dann anschauen kann. Und dann sieht man ja, wo die Abhebungen sind, die Einlagerungen sind. Und da ist dann eben die Frage, wie geht man dann weiter vor? Mhm. Aber meistens liegt es bei einer feuchten Makuladegeneration, bei der IVOM, bei der Spritze.
Es ist ja so, dass Augentraining zum Beispiel heute auch ein sehr wichtiger Punkt geworden ist und auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, hatte man früher ja auch nicht so auf dem Schirm. Ne? Man kann ja für seine Augen etwas tun, indem man zum Beispiel bestimmte Dinge bei der Ernährung mit in seinen Ernährungsplan einfließen lässt.
Richtig, also es gab ja die Themen der Ernährung schon ewig lange und wir haben sie mal weggelächelt. Wenn das Thema Nahrungsergänzung kam, dann hat der Dozent vorne dann immer schon so ein leichtes Grinsen gehabt und fragte natürlich immer nach den wissenschaftlichen Studien und Ergebnissen. Die gibt's aber mittlerweile. Natürlich gibt's die zuhauf aus Asien. Warum kommen die aus Asien? weil die meisten in Asien eben fehlsichtig sind und dort mit den Umwelteinflüssen, mit der Industrialisierung und so weiter noch mehr behaftet sind. Also die Kinder in Asien, die tragen fast alle eine Brille. Mhm. Und sind kurzsichtig. Und Nahrungsergänzung ist ein Thema. Nahrungsergänzung sagt ja das Wort schon zu der Ernährung hinzu. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Tomate nicht gleich die Tomate ist, die wir wahrscheinlich im Garten haben. Mhm. So, jetzt müsste man hergehen und sagen, Leute, schafft euch euren eigenen Garten an. Und wenn es auf dem Balkon ist und geht in die grüne Abteilung, damit euer Auge sich darüber freut. Aber grün alleine ist auch nicht nur Schlüssel zum Glück, sondern Omega-3, viel Fisch ist wichtig zum Beispiel, aber auch eben auch viel Flüssigkeit. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass viele Leute auch, die am Rechner arbeiten, wenig trinken, ist die Flüssigkeit genauso wichtig. Also gesunde Ernährung, gute Flüssigkeit, Flüssigkeitszunahme, das ist jetzt nicht nur der Kaffee, sondern eben auch hier Wasser. Dass man das zu sich nimmt.
Man kann aber zwischendurch tatsächlich auch supplementieren. Das heißt, es gibt ja direkt auch Nahrungsergänzungsmittel, die speziell für Augen sind und durchaus mit dem Prädikat empfehlenswert gesehen, ja, oder?
Richtig. Also wenn es gibt ganz viele Patienten, die kennen sich jetzt mittlerweile aus, die ja mit dem Thema Makula behaftet sind, die dann das Wort Lutein, Zeaxanthin, Astaxanthin, Resveratrol, also Antioxidantien, das Wort schon mal gehört haben, die das supplementieren. Ich empfehle immer nicht die Discounter-Produkte, weil das doch relativ hochgradig chemisch ist. Also man sollte da gucken, dass man wirklich Biopräparate hat und die aus pflanzlichen Produkten hergestellt sind. Bei Omega, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten und sage mir, weg von der Fischproduktion, doch eher hin zu Algenpräparaten. Da kommt es immer drauf an, wie hoch ist EPA und DHA dort drauf gedruckt bzw. beinhaltet. Und da muss ich aber auch sagen, da habe ich einen Schweizer Biologen kennengelernt und der hat mir so viel erzählt. Ich habe zum Anfang nur Bahnhof verstanden und habe dann nur gesagt, Hauptsache es hilft, Hauptsache es schützt. Und die einfachste Sache, die ich gelernt habe, und das ist das, was ich den Leuten immer mitgebe, denkt immer daran, dass die Netzhaut eine gute, saubere Netzhaut ist. Bedeutet, der Müll in der Netzhaut muss abtransportiert werden. Mhm. Und dieser Abtransport der Müllversorgung oder der Müllleute kann nur angeheizt werden durch starke Antioxidantien.
Okay, also kann man dem ein bisschen nachhelfen sozusagen. Ja, das ist wichtig, dass die Augen auch, dass die Oberfläche klar und deutlich ist und sauber.
Ja, sauber
vor allen Dingen. Gereinigt. Du persönlich warst ja auch betroffen und du hast aber mittlerweile deine Augenprobleme mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, so weit im Griff, dass du gut klarkommst, ja?
Ich komme sehr gut klar. Ernährung umgestellt, weniger Schwein zum Beispiel.
Das bringt etwas?
Es ist mein Gefühl. Mhm. Also Schwein hat auch seine Vorzüge, aber ich esse in der Woche zum Beispiel gar kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch am Wochenende, da belohne ich mich, entweder mit Geflügel oder Rind. Und ich pflege meine Augen, also ich betreibe wirklich Augenpflege.
Wie macht man das?
Mit Wärme und vernünftiger Augenhygiene. Also man reinigt seine Augen. Die Frauen kennen das, die machen das jeden Tag, die schminken sich ab. Und das ist auch so eine Art Abschminkverfahren, das nennt man Lidrandhygiene. Also wirklich die Augen werden mit Q-Tip bzw. mit Wattepads für Augen speziell mit einer Flüssigkeit, die Maibohmdrüsen in Schwung bringt, aber auch gleichzeitig reinigt die Ausgänge.
Augenlider, ab, also
richtig sauber, ja? Richtig sauber machen, als wenn wir uns abschminken würden. Mhm. Und wenn man in einem bestimmten Alter ist, wo die Maibohmdrüsen eben nicht mehr so funktionieren und das gewisse Sekret rausproduzieren, dann kann man nur mit Wärme kommen. Es gibt Menschen, die haben ja manchmal so eine Art Sekretstau. Das sieht aus wie so ein Hagelkorn oder ein Gerstenkorn. Mhm. Und da hilft die Wärme wirklich manchmal Wunder, weil dann, ich sag mal, das Bratfett erst flüssig wird, wenn es warm wird.
Mit Rotlicht oder wie macht man das?
Mit einer Wärmemaske. Also da gibt es dann wirklich so eine richtig schöne zentrale Wärme. 40 bis 60 Grad braucht man dann schon auf dem Auge. Ich hatte damals auch gedacht, die Sauna würde auch reichen, aber es funktioniert leider nicht. Teebeutel funktionieren auch nicht, weil die unangenehm kalt werden. Aber eine Wärmemaske, die gibt's in jeder Apotheke oder bei jedem guten Optometristen. Und die legt man sich entweder in den Backofen, ins Wasserbad oder in die Mikrowelle, legt sich die dann 10 bis 15 Minuten auf seine Augen rauf und dann wird, ich sag's nochmal so, das Biskin-Bratöl richtig weich. Und dann kommt's raus und dann wird das Auge gereinigt und dann macht man das so 4 Wochen lang.
Täglich?
Dann, ja. Und das ist eine Wohltat. Mach dir gute Musik an oder hör den Podcast an von Jens Hermann.
Oder von anderen.
Ja, und dann.
Aber von mir natürlich auch zu empfehlen, weil viele Leute schon interessante Themen hier abgesondert haben. Ne?
Und dann hört man einfach eine gute Musik oder wie gesagt irgendwas anderes und entspannt dabei.
Wie lange? 20 Minuten?
15, 20 Minuten, ja, genau. So, und dann reinigt man die Augen.
Danach.
Genau. Und dann stellt man nächsten Tag fest, oh, man hat ja wieder Schlaf im Auge. Wann hast du das letzte Mal Schlaf im Auge?
Oh, tatsächlich muss ich das regelmäßig ausmachen. Ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein
gutes Zeichen, ja.
Ja? Ja. Also Schlafsand sozusagen. Das, wo früher immer gesagt, ich habe Schlafsand im Auge. Ja, der Sandmann war ja auch da.
Das sind Rückstände vom Lipid, was aus der Maibrumdüse kommt.
Und guck mal hier.
Ja, siehst du, du hast jetzt geschlafen.
Währenddessen du erzählt hast, wer kann denn dabei schlafen bei diesen interessanten Themen, Hoffi?
Freut mich.
Also wir haben jetzt in der letzten knappen Stunde eine ganze Menge schon erfahren und wir wollen am Ende unseres Gesprächs nochmal ganz kurz auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten zu sprechen kommen. Da geht's ja um Sport. Eberswalder Stadtlauf ist ja ein wichtiges Sportevent, das du vor Jahren ins Leben gerufen hast. Und da geht's ja darum, um Gesundheit, weil du bist ja Vorsitzender des Vereins Partner für Gesundheit. Und Laufen und Augengesundheit gehen irgendwie Hand in Hand, ne?
Ja, ja. Also Bewegung ist natürlich das A und O. Und dieser Stadtlauf, der ist so in einer Laune in meiner augenoptischen Werkstatt entstanden. Da haben wir gesagt, Mensch, alle Städte haben einen Lauf, warum haben wir keinen? So, naja, siehe da. Und schwuppsiwupps war ein Stadtlauf da, der mittlerweile jetzt 17 Jahre alt wird und den ich freundlicherweise oder glücklicherweise mit Clara Himmel immer moderieren darf.
Die Lehrer der Kollegin.
Die 17 Jahre ehrenamtlich an meiner Seite steht, wo ich mich jedes Jahr auch auf sie freue und wir wirklich Spaß haben. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann doch noch zum Laufen überredet bekomme.
Das wäre schön.
Ja, wäre wirklich schön, vielleicht zum 20. Ansonsten muss ich sagen, Laufen und Bewegung ist für uns der Garant für Gesundheit und wir tun Gutes dabei. Wir nehmen ja alles, was wir an Einnahmen haben, spenden wir für soziale Projekte. Also uns sind die Kinder wichtig, die Kindereinrichtungen, natürlich auch das Hospiz in Eberswalde ist uns wichtig. Wir lassen das Geld natürlich in der Region. Region bedeutet bei uns aber nicht nur Stadt Eberswalde, sondern der Landkreis Barnim. Und fördern eben damit aber auch Projekte, die unter anderem sozial, aber auch gesund sind.
Da können wir vielleicht auch dazu sagen, also BB-Radio ist schon seit Anfang an auch immer regelmäßiger Medienpartner dieser ganzen Veranstaltung. Der Termin für 2023 ist der 10.9., das können wir schon mal sagen. Es ist wie immer ein Sonntag. Wir werden das wieder begleiten, das können wir an der Stelle schon mal verraten.
Ja.
Ja. Und die Special Olympics, auch dieses Jahr mit einem Standort Eberswalde.
Ja, also wir haben in Eberswalde, wir sind ja Host Town geworden und wir haben Gäste in Eberswalde, die Special Olympics ja bestreiten und das ist ja eine Veranstaltung für geistig behinderte Menschen und es wird natürlich die olympische Fackel durch Eberswalde getragen, das heißt also wir als Stadtlaufinitiatoren dürfen diese Stadtlaufstrecke mit unseren Gästen laufen und der olympischen Flagge, da muss ich bis dahin auch einigermaßen fit sein, aber was viel wichtiger ist, wir gehen nach Berlin ins Olympiastadion und werden unter anderem ehrenamtlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersuchen und screenen. Also wir dürfen dort dran teilnehmen und werden in der Augenabteilung, es gibt ja ganz viele Gesundheitsabteilungen, also Hören, Zähne zum Beispiel auch, dürfen wir mit den Augen dort herumspielen, beziehungsweise dürfen wir alle screenen und das machen wir alles ehrenamtlich.
Das ist ja schön. Also Eberswalde ist nicht Ghost Town, sondern Host Town der Special Olympics in diesem Jahr 2023 ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache und ich finde das auch schön, dass ihr als Augenoptikerbetrieb das Ganze unterstützt.
Da sind wir auch wirklich stolz, dass wir daran teilnehmen durften und wir haben auch die Einladung bekommen und haben sofort zugeschlagen. Jetzt mussten wir nur zusehen, dass wir irgendwie den Laden so absichern, dass wir dann aber auch den Laden auflassen können. Wir können nicht sagen, Freunde, wir sind ja mal im Olympiastadion. Das ja.
Sehr schön. Wer dich verfolgen möchte, findet dich unter anderem im Internet unter hoffmannbrillen.com, aber ihr seid auch in den Socials vertreten.
Ja, Facebook und Insta.
Unter?
Hoffmann und Brillen und Insta ist auch Hoffmann und Brillen unsere Adresse. Ich muss dazu sagen, das macht schon jetzt unsere andere Generation, also die Jüngeren, die betreiben diese Seiten. Ich bin noch mehr der Briefe- und Postkartenschreiber.
Das sagt der Mann, der 1975 geboren ist, also noch nicht mal 50 ist, ja?
Ja.
Also bitte. Ja. Hoffi, also ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst und dass du uns mal ein bisschen was zum Thema Augengesundheit und Co. erzählt hast und mal einen kleinen Einblick gegeben hast in eure Arbeit als Optometristen. War sehr, sehr spannend, sehr interessant und ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen in den nächsten Jahren. Also würde mich freuen, wenn du bei Gelegenheit mal wieder vorbeischaust.
Du, sehr gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt eine Stunde schon füllend war und wir haben noch nicht alle Themen angesprochen. Mhm. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich aber freuen, Jens, 10.9.
10.9. Stadtlauf Eberswalde.
Ja, genau, 10 Kilometer.
Vielleicht eher an der Seite als Zuschauer. Ich werde mal sehen. Vielleicht laufe ich auch mit.
Ich danke dir auf alle Fälle und mach weiter so.
Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal, Ovi.
Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.